Hallo auf Buddhas direkte Weg zur Befreiung im Leben. Es ist mir eine Ehre, dir Sylvia Wetzel vorzustellen. Sie ist eine von den meist erfahrenen buddhistischen Lehrer im deutschen Sprachgebiet. Sie ist ein Genuss von Freundlichkeit und Weisheit. Ich habe das Gespräch mit dir genossen und ich hoffe, dass du was Sinnvolles für dich daraus findest. Viel Freude mit diesem Gespräch. Vipassana Jetzt Podcast, heute mit Sylvia Wetzel. Sylvia, danke, dass du Zeit nimmst für ein Gespräch.
Sehr gerne.
Wir sind im Lotus Vihara in Berlin, ein Zentrum, wo du auch Retreats gibst.
Kurse. Wochenenden.
Ja, okay. Und du bist seit vielen Jahren aktiv als Vipassana-Lehrerin.
Ich bin aktiv als buddhistische Meditationslehrerin, die primär in der tibetischen Tradition ausgebildet ist. Aber ich habe 5 Jahre bei Ayakema meditiert. Ja. Das verbindet mich auch mit dem Haus hier. Ja, aber auch 6 Jahre Zen gemacht. Das heißt, ich nähere mich von allen 3 großen Strömungen. Aber mein Zuhause ist der tibetische Buddhismus.
Okay. Und ich habe dich aber eingeladen, Thema Vipassana.
Ja.
Der Vipassana hat ja im tibetischen Buddhismus auch seinen Platz.
Oh ja.
Ja. Vielleicht erstmal, um das Bereich ein bisschen abzustecken, was ist Vipassana?
Vipassana ist ein tiefer Begriff, schon im Sanskrit und im Pali. Tiefes Sehen kann man es übersetzen. Und die deutsche Übersetzung ist auf Klarblick und tiefe Einsicht, könnte man sagen.
Ja. Und was wird das dann konkret, wenn Menschen etwas damit tun wollen? Was ist Vipassana-Praxis?
Also es gibt die Annäherung an die tiefe Einsicht durch die Praxis von Achtsamkeit. Mhm. Aber eigentlich Achtsamkeit und Sammlung. Man braucht beides. Man braucht eine relativ ruhige Verfassung. Also wenn man so hektisch durch die Gegend rennt und denkt und macht und tut und redet, ist es sehr schwer zu bemerken, was wir denken, sagen und tun und auch zu unterscheiden, ob das hilfreich ist oder nicht. Ja. Das heißt, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Beruhigung und dann übt man oder gibt man dem Bemerken Raum. So könnte man sagen.
Und wie übt man das konkret? Also wenn du eine ideale Umgebung gestalten könntest für jemand, der das Begriff Vipassana mal gehört hat und denkt, ja, wichtig, will ich mal machen. Wie würdest du eine ideale Bedingung gestalten?
Also ideale Bedingungen gibt es nicht generell, sondern jeder Mensch ist anders. Mhm. Und ich gebe bei jedem, selbst bei jedem Vortrag, den ich öffentlich halte und bei jedem Wochenende, eine kurze Einführung in stilles Sitzen, wo man Sammlung und Einsicht, sagen wir mal, vorbereiten kann, ein Setting dafür. Und ich sage, das Erste ist mal, sucht eine Körperhaltung, die stabil ist, denn ohne Stabilität gibt's kein Vertrauen. Einigermaßen aufrecht, dann bleibt man einigermaßen wach. Mhm. Und was die Tibeter dann sehr betonen, und möglichst entspannt, weil wenn man verkrampft und angespannt sitzt, denkt man bloß mehr. Also stabil, aufrecht, entspannt, so gut es halt in der Situation geht. Ein bisschen probieren nochmal. Man kann auf dem Boden sitzen, auf dem Kissen. Auf dem Stuhl sitzen ist für mich völlig gleichwertig, je nachdem, in welcher Verfassung man ist. Mhm. Und man soll dann 2-3 Minuten erstmal still sitzen und die Gedanken schweifen lassen, also gar nichts machen. Und dann sage ich immer, nehmt den Atem als Geländer, den natürlichen Atemrhythmus, nicht irgendwie ganz besonders langsam oder tief atmen, sondern atmet einfach so, wie ihr immer atmet und 20% der Aufmerksamkeit dabei und versucht so ein bisschen mitzukriegen, aus, ein oder was ich von Thich Nhat Hanh gelernt habe, ja, danke, ja, danke. Und dann, solange ihr beim Atem bleibt, übt ihr Sammlung. Und wenn ihr mit der Zeit ab und zu merkt, dass ihr plant, erinnert, jammert, irgendwas denkt oder spürt, dann gewinnt ihr Einsicht. Also ihr könnt nie Zeit verschwenden, wenn ihr euch still hinsetzt. So, und das macht am Anfang mal 5 Minuten oder 10 Minuten, also bitte kein Stress, solange es geht. Und es ist kein Problem, wenn ihr alles Mögliche denkt zwischendurch, das ist normal, sondern es geht darum, das ab und zu bemerken. Und dann ein bisschen Sammlung übt man dadurch und ein bisschen Einsicht. Und manchmal sage ich zu den Leuten, also das Allerwichtigste ist, setzt euch ruhig hin, so dass es geht. Und hinterher wisst ihr, wie es euch geht. Da wisst ihr, was euch beschäftigt. Das ist Einsicht.
Und reicht das oder muss mehr geschehen?
Also das ist der Hauptsinn jeder Übung, dass man merkt, wie man selber tickt. Mein tibetischer Lehrer Lama Yeshe, ich sage immer, das ist der Mann meines Lebens, sage ich als Feministin. Ja. Lama Yeshe hat gesagt, Buddhismus, es geht darum, dass ihr merkt, wie ihr tickt, und der Rest ist Kultur und Religion. Habe ich gedacht, bingo, du bist mehr im 20. Jahrhundert angekommen als viele Menschen, die ich kenne. Und sagt, übt mit den Methoden, die euch helfen. Manchen Leuten hilft Mantra-Rezitation, manchen hilft Rezitation von irgendwelchen Versen, manche sitzen gern still. Ich konnte am Anfang überhaupt nicht stillsitzen und Atemmeditation machen. Das war mir viel zu langweilig.
Und jemand, der etwas mehr Erfahrung hat mit Meditation, der versteht, was du sagst jetzt. Aber ich denke, dass viele Menschen ohne diese Erfahrung, die hören, ja, warte mal, man sitzt und kriegt mit, wie es einem geht. Das ist doch immer.
Nein, das ist nicht immer.
Warum nicht?
Ich sitze rum, meinetwegen, auf der Couch und denke, diese blöde Kuh, warum hat die vorher dies und das gesagt? Und der blöde Typ, warum hat der das und das nicht gemacht? Und der blöde Handwerker und die blöde Politik. Ja. Normalerweise merken wir nicht, dass wir das denken, sondern wir meinen, wir nehmen die Welt wahr und die anderen Leute. Ja. Und zwar objektiv.
Ja.
Und die sind einfach so blöd. Oder ich sollte eigentlich viel besser sein. Und warum bin ich nicht besser? Und ich sollte mich besser konzentrieren können und so weiter und so fort.
Und das ist für, sag mal, der ungeübte Mensch der Normalzustand. Wir sind tendenziell draußen. Wir sind in Vergangenheit und Zukunft, in andere Orten. Wir sind in unsere Projekten, in angenehm, unangenehm.
Ja, genau.
Und wie kommt man da raus? Weil ich merke, dass wenn Menschen das versuchen zu lernen, das kann manchmal ziemlich lange dauern, bevor überhaupt klar ist, warum es eigentlich geht.
Also ich operiere da manchmal, also ich bin ja eine, die die traditionellen Lehren sehr schätzt, auch verwendet.
Ja.
Und gleichzeitig sie kulturell übersetzt. Ich versuche eine Sprache zu finden, die mir einleuchtet und auch den Leuten, die da vor mir sitzen.
Ja.
Und ich benutze da gern das Bild des dreifachen Gehirns. Also wir haben das neue Gehirn.
Ja.
Das kann Zusammenhänge sehen, Konzepte entwickeln, auch durchaus Folgen von Handeln wahrnehmen, kann freundliche, erhebende Gefühle entwickeln so. Und natürlich denken jetzt in sehr komplexen Sinne. Aber es reicht nicht, wenn wir sagen, Vipassana-Meditation ist toll. Ja, das sollte ich machen. Der zweite Schritt ist, das limbische System muss mitspielen. Das muss ich mögen. Ich muss es schätzen. Ich muss das irgendwie gut finden. Und da helfen Vorbilder. Also ich habe Leute in meinen Kursen, die sagen, ich komme jetzt 5 Jahre zu deinen Kursen. So richtig weiß ich nicht, was du da eigentlich meditierst oder was diese Meditationen bringen sollen. Aber du bist so begeistert und du bist so normal und so bodenständig. Das kann nicht blöd sein. Also mache ich's.
Ja.
Und das dritte ist dann der Hirnstamm. Das reicht auch nicht, mich sagen, ach, ich finde Meditation so toll, ich liebe das wirklich, aber ich habe keine Zeit. Sondern da muss man es üben. Üben, wiederholen, wiederholen, wie beim Klavierspielen. Wie bei jedem Handwerk, was man lernt, bei allem Kochen lernen geht genauso. Ich muss es oft machen und dann irgendwann wird's Teil meiner Persönlichkeit.
Ja?
Und dann warte ich eben bei Edeka an der Kasse und stehe. Und solange ich ruhig stehe, merke ich plötzlich, ich achte auf den Atem. So, also einfach so vertraut und ohne Riesenanspruch.
Ja. Also man muss es einfach tun oder Zeit geben.
Man braucht eine gute Einführung durch eine Person, die einem zum Üben inspiriert. Mhm. Wenn das irgendwie in einem Buch steht, machen Sie das und das ist wichtig. Also ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Es ist zu sehr im Gegensatz zu dem, was wir normalerweise machen. Ja. Also eine inspirierende Einführung, am besten mit einer durch eine Person, die einem auch ein bisschen begleitet. Mhm. Und wenn man die nur einmal im Jahr sieht, das kann auch reichen. Und dann muss man das zumindest kognitiv und emotional akzeptieren, bejahen, schätzen. Und dann sage ich immer, ich sage nie wieder täglich meditieren, weil das Stress macht. Ich sage regelmäßig meditieren, 4-5 Mal die Woche. Und fang mit 10-20 Minuten an. Das reicht erstmal. Aber reservier dir einen festen Punkt im Tag, nicht eine bestimmte Uhrzeit, sondern immer vor dem Frühstück, ja, nach dem Aufstehen, nach dem Duschen. Ja. Also einfach, dass es im gleichen Ablauf des Tages ist und nicht, naja, wenn ich mich danach fühle, sagen auch manche, ich kann nur meditieren, wenn mir danach ist. Dann sage ich, dann würde ich nicht meditieren. Ja, sondern das ist wie, als meine Brüder lernten, Zähne zu putzen. Ich habe schon geputzt.
Der Skeptiker wird vielleicht denken, ich kann es trotzdem selber, ne? Weil beschrieben steht es. Es gibt sehr, sehr gute Bücher über Vipassana, über die Methode.
Gibt's absolut.
Kennst du Fallen von Menschen, die das alleine zu Hause gelernt haben?
Also das Normale, wenn man irgendeine Meditationsmethode kennenlernt, aber selbst wenn man Klavier spielen, nach Buch macht oder so. Also ich nehme es jetzt mit der Meditation. Die ersten 1-2 Jahre stabilisiert man da die eigene Muster mit. Mhm. Weil das ist das, was man kennt. Wenn man leistungsbetont ist, dann übt man leistungsbetont wie Vipassana. Mhm. Ich kann das doch, ich bin auch 40 Stunden die Woche fit und munter und übe das und so. Wenn man vertorft ist und ein bisschen träge und so, dann hört man, kein Druck ausüben und dann setzt man sich aufs Kissen oder in den Sessel. Wenn ich dann sage, du kannst auch auf dem Stuhl sitzen, ich setze mich aufs Sofa. Sie hat ja gesagt, man kann sitzen, bequem und die dösen rum. Mhm. Das heißt, es braucht den Kontakt mit einer Person, die das bemerkt. Mhm. Und das ist für mich die Definition von Schüler oder Schülerin sein. Wenn du das möchtest, dann erlaubst du mir, dass ich dir eine Rückmeldung gebe, wie ich dich wahrnehme. Mhm. Und nicht, wenn du das mir nicht erlaubst, dann bin ich einfach höflich und freundlich. Mhm. Also ich denke, ohne eine persönliche Begleitung fällt man sozusagen, gerät man in die Falle, dass man die eigenen Muster stabilisiert. Mhm. Und es dauert wirklich, also auch selbst bei denen, die begleitet werden und motiviert sind und dauert es eine Weile, bis das ein bisschen weniger der Fall ist.
Der Buddha sagt ja an diese Marktstadt Kamasadhamma, am Ende von seinem Vortrag, wer dies auf diese Weise 7 Jahren kultiviert, kann ohne Zweifel eins von beiden erwarten. Und entweder du hast es geschnallt oder du kriegst den Trostpreis.
Und es ist ja, das Problem ist, ein Riesenproblem, dass in Asien vor 2.500 Jahren war es angemessen, eher die Selbstwirksamkeit zu betonen. Geh allein in den Wald, setz dich hin, lerne Verantwortung für dich zu übernehmen, weil die so kollektiv strukturiert waren. Die waren sozusagen, die haben einfach den Familiensitten und den kulturellen Sitten gefolgt. Wenn man das westlichen Menschen, die nach dem Leistungsprinzip funktionieren, genauso beibringt, ohne das kulturell zu interpretieren, dann geht es unglaublich schief. Deswegen gibt es auch diese vielen Selbstoptimierungs-Achtsamkeitsseminare.
Und der Buddhismus hat in jedem Kulturkreis, in jedes Land seine eigene Form gefunden. Ja. Bis hin zu wirklich komplett, wenn du dich nicht auskennen würdest mit Buddhismus, würdest du nicht mal erkennen, dass es das Gleiche ist. Wenn man Zen und Theravada zum Beispiel nebeneinander...
In den 50ern gab es die ersten Weltkonferenzen der Buddhisten. Ja. Das waren schon mal so unterschiedlich gekleidete Menschen, aber dann auch, die haben so unterschiedlich sich verhalten, auch kulturell. Mhm.
Ja.
Darf ich einen Witz erzählen?
Ja, natürlich.
Ein tibetischer Lama saß neben einem Roshi, einem japanischen. Und der japanische Roshi nahm eine Orange und sagte, was ist das? Der tibetische Lama stupste seinen Übersetzer. Gibt's keine Orangen da, wo der herkommt? Also das sind kulturelle Unterschiede. Ich meine, die Lamas haben gesagt, sie haben sehr viel gelernt aus der Begegnung mit anderen Kulturen. Die waren einfach interessiert, aber die war auch eine Händlernation. Mhm. Die sind ja schon immer nach Indien gereist und haben gehandelt und so. Also die waren neugierig. Mhm. Und als sie dann eben 59 nach dem Einmarsch der Chinesen nach Indien kamen, haben sie halt andere Kulturen kennengelernt. Das fanden die hochinteressant.
Ja. Und wo geht es hin mit das westliche Buddhismus? Weil also der Distanz, kurz aus Kontext, als der Buddhismus von Indien nach China ging, traf es auf ein wirklich andere Gesellschaft.
Ja.
Und jetzt kommen Südostasiaten und Tibeter und Japaner und Koreaner, die sind die letzten 140 Jahre Richtung Westen gekommen und haben ein Riesengeschenk Dharma gebracht.
Ja.
Aber wir sind kein Tibeter und das werden wir auch nie werden.
Richtig.
Wo geht's hin?
Tja, also wir haben 1993 auf Einladung des Dalai Lama eine erste internationale Konferenz westlicher buddhistischer Lehrer und Lehrerinnen gemacht in Dharamsala. Wir waren nur 25 Leute. Zen-Tradition, tibetische Tradition, Vipassana-Tradition. Jack Kornfield war da und halt die ganze Leute, die halt im Westen unterrichtet haben.
Ja.
Das war für uns selbst schon eine hochinteressante Begegnung. Mhm. Weil wir auch untereinander, wir hatten 4 Stunden am Tag Begegnung mit Dalai Lama, der hat uns Sachen gefragt, wir haben ihm Sachen erzählt, wie es im Westen läuft und so. Und dann haben wir uns untereinander nochmal unterhalten und haben schon gemerkt, die kulturellen Prägungen sind schon ganz schön verschieden. Mhm. Aber wir haben gemerkt, da waren nur 3, die nur eine Tradition kannten. Die anderen hatten alle, ich habe ein paar Jahre Vipassana und dann tibetischen Buddhismus, ich habe ein paar Jahre tibetischen Buddhismus und dann Zen. Das heißt, wir haben dann schon im Westen unterschiedliche Lehrstile kennengelernt und natürlich viele von uns haben psychologische Bildung, zum Teil Psychologie studiert oder Philosophie oder Pädagogik oder sowas. Das heißt, wir hatten eine Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Aber ich denke, das in Generationen. Also in Tibet hat es 2-3 Jahrhunderte gedauert, bis der indische Buddhismus sozusagen in die tibetische Kultur inkulturiert war. Und auch in China hat es ein paar Jahrhunderte gedauert. Also das ist Work in Progress. Mhm. Und ich habe mich seit den 80er Jahren, habe ich mich im Dachverband der Deutschen Buddhistischen Union engagiert und immer wieder angeregt, dass wir uns zusammensetzen und über Praxis reden, wie wir üben, dass wir auf jeder Tagung, die wir hatten einmal im Jahr, hat eine Tradition 1, 2, 3 zentrale Übungen vorgestellt und dann konnte man drüber reden und sehr spannend. Also das dauert mehrere Generationen, denke ich.
Und wir kennen, wer sich ein kleines bisschen auskennt, die Zen-Überlieferung ist streng und in der Inhalt von der Praxis formlos und mit einem ritualisierten Alltag.
Ja.
Und der tibetische Form kannst du besser erklären als ich. Ja, und dann gibt es noch der Theravada-Weg. Und was entsteht da dann ein westlicher Weg? Oder wird der westliche Weg ein bunte Vielfalt an unterschiedliche Methoden, Techniken, Drangehensweisen? Wo geht's hin?
Also ich denke, da spielen beide Seiten eine Rolle. Also ich bin ja primär in der tibetischen Tradition unterwegs. Aber ich habe gemerkt, in Spanien zum Beispiel, da ist eine große Zuneigung zur tibetischen Tradition, weil die auch bunt ist. Und ich habe dann gehört, in Südamerika, die lieben den tibetischen Buddhismus, weil da rituelle Tänze und Rituale und so weiter sind. Während, also es gibt auch wieder einen Witz, die Protestanten, die gehen eher zu Theravada. Mhm. Die Katholiken, die enden alle bei den Tibetern, da ist so schön was los. Und die Atheisten und die Intellektuellen, die gehen lieber zum Zen, wo gesagt wird, denken muss man nicht. Die geben sich der Form hin, das akzeptieren sie dann halt, aber wo nicht viel gedacht wird. Das ist jetzt mal einfach ein Witz natürlich, das ist klar. Also es spielt beides eine Rolle, die Prägung der Traditionen, aber dann auch die kulturelle Prägung hier in Europa und im Westen überhaupt. Also ob das eher protestantisch geprägt ist, eher nordeuropäisch oder südeuropäisch oder südamerikanisch. Also das sind, also und ich habe Kontakte eben zu Leuten aus der ganzen Welt und stelle immer wieder fest, ja, wir sind kulturell auch verschieden. Also ich habe 15 Jahre in Spanien unterrichtet, das liegt mir sehr, ich mag die Leute. Das ist schon ein anderes Stil im Umgehen mit Methoden. Allerdings auch wieder, weil die die katholische Kirche als stark unterdrückend erlebt haben. Wenn man singen will dort unten, in allen anderen Ländern, oh, bitte singen, ist wunderbar, gerade in Deutschland, oh, bitte singen, ist so schön, ja. Das ist so klerikal, das klingt so katholisch, das möchte ich lieber nicht. Also man muss einfach gucken, wen man vor sich hat. Und dann, und ich bin einfach von meinem Temperament her eine Übersetzerin, sprachlich und kulturell. Ich frage einfach, was hilft? Und lass mir das immer wieder zurückmelden und red mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulen.
Und was hast du in den Jahrzehnten gelernt, was hilft für, sag ich mal, im deutschen Sprachgebiet? Wir richten uns mit diesen Gesprächen vor allem auf Vipassana im deutschen Sprachgebiet.
Also Deutschland, Österreich, Schweiz sozusagen. Ja. Also auch wieder da sage ich, die Leute sind verschieden, ob das eher den protestantischen Hintergrund haben, einen atheistischen Hintergrund, einen katholischen Hintergrund. Manche kommen zu mir und sagten, ich dachte, bei dir lerne ich jetzt Achtsamkeit, aber ich habe gemerkt, ich habe an ein Gefühl angedockt bei Mantra singen. Das hatte ich das letzte Mal in der Kindheit, wo ich glücklich in der katholischen Kirche war und Marienlieder gesungen habe. Die können wieder andocken an eine christliche Frömmigkeit oder Offenheit. Aber mit Hilfe der tibetischen Lehren ist es nochmal ein anderer Zugang. Und so war es ja bei mir auch. Ich bin liberal-bartisch-katholisch erzogen worden. Ich hatte bis zur Pubertät kein Problem mit der Kirche, aber dann mit dem Denken und, ja, das war dann schwierig. Aber die rituellen Formen, da habe ich immer noch eine Berührbarkeit. Aber mir helfen die buddhistischen Lehren, dass ich sozusagen einordnen kann, kognitiv nochmal besser, was da hilfreich ist und was nicht. Also was hilft? Leute sind verschieden. Bei manchen ich lehre ja viel eine tibetische Praxis mit der grünen Tara. Und ich habe da scharenweise Feministinnen angezogen, weil ich ja auch als buddhistische Feministin gelte. Die sagen, den Buddhismus nehme ich in Kauf, aber Tara ist einfach toll. Ja, eine weibliche Buddha-Gestalt. Die voll erwacht ist, klug im Handeln. Ja, was brauche ich mehr? Ja. Also manchen hilft das. Die anderen sagen, ach, deine einfachen, stillen Meditationen, das ist einfach wunderbar. Kein viel Schnickschnack und keine Strenge. Du bist einfach entspannt und das nimmt mir den Druck. Und dann habe ich Lust zu üben. Aber manchen, und da ich eben Zen gemacht habe, rezitieren wir morgens auf Deutsch die deutsche Übersetzung meiner deutschen Zen-Lehrerin Prabhasadama Roshi, und manche sagen, dann bin ich wach. Wenn ich das rezitiert habe, morgens bin ich wach, ich mache Zen-Rezitation zu Hause. Also jede Person ist ein bisschen anders.
Ja, und du meinst mit wach jetzt nicht wach vom nicht schläfrig, sondern ich bin im Hier und Jetzt gegenwärtig.
Also erstmal nicht, sie sagt, morgens stille Sitzen geht bei mir gar nicht. Da schlafe ich gleich wieder ein. Und morgens singen, es ist mir auch zu viel. Aber die Zen-Rezitation, die ist so klug. Keine Augen, keine Ohren, keine und so weiter. Also das schubst mich so richtig aus meinem eingefahrenen Denken raus.
Ja, das Herz-Sutra.
Ach, ich liebe das. Ja, meine Leutchen auch eben auf Deutsch.
Ja.
Das macht was und so rhythmisch. Wir rezitieren das rhythmisch. Und da kann man ganz schnell auswendig lernen. Und das weckt wirklich auf.
Und wie viel Sanskrit, Pali oder Tibetisch ist noch in deine Vorträge, in deinem Unterricht?
Also ich hatte das große Glück, einen amerikanischen Dharma-Kollegen zu haben, der auch weiterhin in Berlin wohnt, der Sanskrit und Tibetisch kann. Mhm. Und der hat uns mal die ganzen Grundbegriffe in den 80er Jahren in einem Seminar in Berlin vorgestellt. Und da habe ich gemerkt, ein bisschen was brauche ich. Also der hat, ich sag mal, 100 Begriffe Tibetisch, 100 Begriffe Sanskrit, Pali dann sozusagen analog dazu, und hat uns erklärt, was das bedeutet. Und das finde ich hilfreich, weil die Tibeter zum Beispiel haben oft nicht das Wort übersetzt, Buddha, wach. Nein, sie haben gereinigt und entfaltet, die Definition von Buddha übersetzt. Und das fand ich total spannend. Ja, also ein bisschen als Verbindung zur Tradition. Wir benutzen natürlich Buddha, Dharma, Sangha und Karma und so, aber wenig.
Und ja, du sagst natürlich, aber lässt sich der Buddhismus, die Ganzheit von des Buddhismus, lässt sich das mit nur Deutsch ausdrücken?
Nein.
Okay.
Also ich denke, also ich finde es sinnvoll, dass man so Leitbegriffe zumindest auch, also Buddha, Dharma, Sangha schon. Ja. Da würde ich jetzt keine, natürlich kann man eine Übersetzung bringen. Buddha, das Vorbild, die Inspiration, Dharma, die Lehren und Übungen, Sangha, die Gemeinschaft der Lehrenden und der Übenden. Das kann man schon, muss man sagen, damit man weiß, was das bedeutet. Aber wenig Kernbegriffe und eher deutsche Worte, aber immer wieder dazu sagen, Worte sind nicht deckungsgleich in verschiedenen Sprachen. Das ist halt das Problem. In keiner Sprache. Sanskrit deckt sich nicht mit Tibetisch, aber auch nicht mit Chinesisch. Und Englisch deckt sich nicht mit Deutsch. Das ist immer ein Teil, was sich überschneidet.
Und kommen, vielleicht weißt du das, ich weiß es nicht, kommen die Tibeter aus ohne Pali oder Sanskrit?
Die Tibeter haben bei den Übersetzungen, die sie machen, ja, von den ganzen, die haben den ganzen Kanon ja übersetzt, immer die Überschrift auf Sanskrit noch drin im Kanon, dass man genau weiß, also Quellenangabe sagen. Ja. Aber ansonsten benutzen sie tibetische Begriffe.
Also der Praxisumgebung, der Lehrumgebung, der ist ausschließlich tibetisch.
Ja, ja.
Und weißt du, ob das im Japanisch auch so ist?
Ich weiß es nur vom Chinesischen. Im Chinesischen haben sie drei Arten von Übersetzungen gemacht. Habe ich auch von diesem Kollegen gelernt. Der hat gesagt, die haben eine Übersetzung gemacht, die philologisch korrekt ist. Quasi in Klammer immer noch Sanskrit, den Sanskrit-Begriff.
Ja.
Dann haben sie eine interpretierende Übersetzung gemacht, wo man versteht, was da drin steht in dem Text. Und dann haben sie eine Rezitationsfassung gemacht, die in Versform ist, die man rezitieren kann. Und als ich das hörte vor 30 Jahren, 40 Jahre sind es schon bald her, dachte ich, endlich habe ich eine Inspiration fürs Übersetzen, weil ich natürlich versuche, wenn ich Englisch-Deutsch übersetze, dass ich alles in einen Text kriege. Ja. Aber das geht nicht.
Und Aufblühen von ein westliches Buddhismus. Ja, ja. Braucht es dafür dann nicht die Schritt, dass wir in der Lage sind, mit unserer Sprache, sage ich jetzt als gebürtiger Niederländer, mit unserer Sprache Deutsch, dass wir das ganze Dhamma in unsere Sprache ausdrücken können?
Du, ich meine, ich bin den Pionieren, Nana Ponika, Nana Tiloka, aber auch Neumann. Ich bin denen so dankbar, dass die den Kanon fast ganz ins Deutsche übersetzt haben. Also die längere Sammlung, die mittlere Sammlung, die angereihte Sammlung, die Theragatas, alles übersetzt haben. Ich kann das auf Deutsch lesen.
Ja.
Ich bin denen unheimlich dankbar. Und dann gibt's auch viele Mahayana-Texte schon auf Deutsch. Und ich finde es großartig. Aber es ist natürlich ein Generationenprojekt.
Ja.
Und wir merken schon bei den alten Übersetzungen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurden, dass natürlich, ist klar, das waren ja viele christliche Missionare, die das zum Teil übersetzt haben, die haben christliche Begriffe benutzt, ist ja klar. Ich meine,
also die erste Übersetzung war 1880 oder so, Rhys Davies.
Ja, Rhys Davies, genau.
Und das ist noch immer der Referenzübersetzung eigentlich für alle anderen.
Ja, natürlich.
Und wie ist der Buddhismus dran? Weil es gibt dieses, wie der Buddhismus zum Westen kam.
Ja, 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 ja.
Aber wie ist der Buddhismus zum Deutschland gekommen? Wie ist Vipassana in Deutschland gekommen?
Also es fing ja an mit Nanatiloka und Nanapunika.
Ja.
Die dann auch, der eine hat dann in Sri Lanka gewohnt.
Ja.
Auf einer Insel, und der hat dann übersetzt und übersetzt, und dann der Neumann hat übersetzt, und ja. Und dann ist die Praxis, ich meine, das weiß man, in den 50er Jahren ist ja Vipassana wiederbelebt worden nach den Schriften, die war ja verloren, die Praxis.
Mhm.
Und dann haben sie es in Burma wiederentdeckt, nach den Schriften, und da bin ich auch nochmal dreifach, hundertfach dankbar, dass es Schriften gibt, dass man nach einem Text, wenn man will, genauer Text, den liest und dann eine Übung wieder lebendig macht, die vergessen war. Ja, und dann ist es eben über Sri Lanka, dann hat Ayakema große Verdienste angesammelt, dass sie das rübergebracht hat.
Und in Burma, du sagst 50er Jahren, dann sind wir bei Oberkin oder noch?
Also die Namen kann ich nicht immer alle behalten, aber die kann man alle nachlesen.
Ja, ja.
Und da gab es auch eine Konferenz dann von der World Fellowship of Buddhists.
Und siehst du dann, dass der Vipassana-Form da eigentlich neu entdeckt oder neu entwickelt ist?
Ja, ja. Und dann waren ja Leute wie Jack Kornfield und Joseph Goldstein und so, die, also viele, die im Peace Corps gearbeitet haben in Asien, haben den Buddhismus dort entdeckt und ihn dann rübergebracht, und auch Lehrer. Also da waren ja schon große Gestalten.
Und wie wissen wir dann, dass wir da richtig liegen? Also wir haben eigentlich eine neu entdeckte Tradition.
Wir haben eine neu entdeckte Tradition, aber durch die Kommunikation. Es sind ja auch Asiaten.
Aber die waren ja auch verloren.
Also ja, aber wir haben, also das wurde entdeckt.
Ja.
Dann auch an westliche Schüler weitergegeben in den 50er Jahren.
Ja.
Und dann kamen asiatische Lehrer, also aus Thailand gerade, kamen nach England.
Mhm.
Und welche nach Frankreich und nach USA und so weiter. Und die blieben in Kontakt und haben ihn, dann gab es die Buddhist Society in England, die war ja unglaublich wichtig dafür, weil sie die ganzen Theravada-Linien vereinigt hat praktisch. Und dann haben die Westler geübt, die westlichen Menschen. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen. Also dann haben sich damals die getroffen bei den World Fellowship of Buddhist Conferences. Dann gab es die Gründung der Deutschen Buddhistischen Union in den 50er Jahren. Und dann, also so, man wollte sich zusammensetzen. Und man wusste, man muss sich zusammensetzen. Ja, und ansonsten ist ja jede religiöse Praxis ein Risiko.
Mhm.
Weil man nicht weiß, wenn man anfängt, was dabei herauskommen kann. Und manche Leute verstehen ja Lehren oder Übungsanleitungen als Pflicht, als das musst du jetzt machen.
Mhm.
Während zum Beispiel der achtfache Pfad, heißt es, ist eigentlich eine Beschreibung dessen, wie Erwachte sich verhalten.
Mhm.
Aber ja, und dann muss man halt diesen Mittelweg finden, dass man genug inspiriert ist durch diese Beschreibung eines erleuchteten Verhaltens, aber auch herausfinden, welche konkrete Übung oder wie die konkrete Übung gestaltet sein muss, dass sie mich abholt.
Mhm.
Und das ist im Westen eine andere Situation als in Asien, wo die Strukturen kollektiver waren.
Mhm.
Das ist viel größere Herausforderung bei uns.
Und eine Gedanke, vielleicht geht es nicht so sehr um die Übung, also es braucht die Übung oder der Übung.
Die Übung.
Die Übung. Es braucht die Übung, aber
absolut.
Es geht nicht um die Übung, sondern um was dann durch die Übung entsteht, was da sich entwickelt oder was sich öffnet, was erwacht.
Also, ich würde sagen, es braucht die Übung. Wenn ich ein Klavierstück spielen will, muss ich üben. Ich habe mal 4 Jahre Klavier gelernt, von 8 bis 12.
Ja.
Das heißt, die Übung gehört dazu, sonst kann ich niemals Anneliese spielen oder was weiß ich immer. Ja, also das Üben ist das Lernen des Handwerks.
Also es gibt Menschen, die Jahren oder Jahrzehnten geübt haben und die selber sagen im Nachhinein, ich glaube nicht, dass es was bewirkt hat.
Ja, entweder haben sie keine Begleitung gehabt oder sie haben nur ihre Muster gestärkt.
Genau. Woran erkennt man erfolgreiche Praxis?
Also meine Erfahrung ist, das, was meine tibetischen Lehrer gelehrt haben und das, was ich an meinen Schülerinnen und Schülern erlebe, ist, Du bist wacher und entspannter im Alltag. Du kommst mit Leuten besser aus. Also ich habe schon Leute gehabt im Forst, die sagten, also Silvia, ich dachte ja eigentlich, ich habe nichts, also ich bin einfach nicht gut genug im Üben, ich übe nicht konsequent genug und es verändert sich nicht wirklich. Aber mein Mann sagt, du bist so viel entspannter. Und meine Töchter haben gesagt, geh ja wieder zu diesem Kurs. Du bist immer viel netter, wenn du zurückkommst zum Meditationskurs. Ja. Dann denke ich, okay, also das ist es. Ja. Also vielleicht merkt man selber nicht, weil man so in der eigenen Struktur steckt. Aber die Leute um einem rum, die merken's.
Und welche Eigenschaften sind es? Was macht ein Bodhisattva?
Also ich würde eine Stufe drunter anfangen. Ich würde sagen, also ich liebe ja die Tradition mit den vielen kleinen Übungen und Listen. Ich würde sagen, die vier himmlischen Haltungen oder unermesslichen Haltungen, Freundlichkeit, Mitgefühl, Freude und Gleichmut oder Gelassenheit. Ich sage immer, wenn es gut läuft, üben wir Freundlichkeit und Freude. Und wenn es richtig schwierig ist, üben wir Mitgefühl mit uns und anderen. Mhm. Und Geduld, Gleichmut, Gelassenheit. Mhm. Wir haben für jede Lebenslage eine Übung. Und wenn man das eine Weile übt, dann merkt man, dass man sich mehr und mehr so verhalten kann. Mhm. Dann ist man einfach ein bisschen freundlicher. Selbst wenn jemand kurz angebunden ist und irgendwie uns den Parkplatz wegnimmt.
Ja. Ich vermute, dass der ungeübte Geist, und das ist ein wichtiges Teil von unserem Publikum, das hört und denkt, also ich muss irgendwie freundlicher sein.
Ja, genau.
Ja, oder also, ich muss irgendwie mitfühlen.
Ja. Aber das ist das Problem.
Genau. Und weil das ist es nicht.
Ja.
Aber was ist es dann in deiner Erfahrung als Lehrerin, als Begleiter?
Also was ist was? Das Hindernis?
Was ist ein Aufblühen von Mitgefühl oder das Zunehmen von Freundlichkeit?
Dass du plötzlich mehr auf die netten, freundlichen Seiten von anderen achten kannst. Sie kriegt sie plötzlich mehr mit oder so, besser so. Ja. Ich krieg plötzlich mehr mit, die ist zwar immer noch ein bisschen kurz angebunden, aber die hat doch echt mal eine halbe Sekunde mich angelächelt. Oder sie hat mir mich vorgelassen, oder sie hat mir...
Und was macht also der ungeübte Geist, würde sagen, ja, aber ist doch unauthentisch. Du lernst einfach freundlicher tun.
Ja, das ist das Problem mit unserer egozentrischen Kultur.
Ja.
Wir denken, ich muss immer ganz authentisch meine Gefühle den anderen vor die Füße schmeißen. Dann sage ich, danke, nein. Ich bin sehr froh, dass ich, also ich möchte nicht, dass mir alle Leute authentisch ihre Gefühle vor die Füße schmeißen. Mir ist lieber Höflichkeit. Eine kleine Zwischenbemerkung. Mhm. Vor Jahren hat die Bischöfin von Hannover, Petra Bahr, hat Knigge erklärt und hat gesagt, der Mann hat nicht sein Buch geschrieben, damit die Mittelschicht weiß, wie man Messer und Gabel benutzt, sondern um Kriege zu verhindern. Mhm. Höflichkeit verhindert Kriege, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und da dachte ich, echt gut.
Ja, Knigge wird, ich habe das mal nachgelesen.
Ja.
Und in die Niederlande sind wir nicht so sehr auf Knigge, sondern eher auf die französische Richtung orientiert.
Ja.
Und mit einem frischen Blick habe ich mich durch diese ganze Knigge.
Ja.
Und der gibt nur auf eine Seite Anweisungen über korrektes Benehmen mit Besteck und so weiter.
Ja.
Und er nimmt der Leser da eine Seite an der Hand, um am Ende dann zu sagen, so, und hierüber geht mein Buch nicht.
Ja, genau. Ja. Das finde ich
cool. Und geht dann weiter mit. Es ist ein interessantes Werk.
Ja. Also es ist schwierig. Und die Leute denken, also manche gehen auch wieder weg aus meinen Kursen und sagen, nee, das ist mir zu viel sitzen und ich will authentisch fühlen. Sag ich, du, da musst du halt dahin gehen, wo du authentisch fühlst, aber guck auch, was das bewirkt, was die Folgen deines authentischen Verhaltens sind für dich und andere. Wenn du immer weniger Beziehungen hast oder die Leute dich doof finden, hast du auch nicht so viel davon. Mhm. Also ich denke, es ist die Kernkompetenz von Menschen in einer Demokratie, dass sie miteinander auskommen. Mhm. Und wir sind halt konkret verschieden.
Ja, Thich Nhat Hanh hat sehr oft, was er dann skillful means nennt, also fähige Mittel oder Umgangsformen.
Umgangsformen.
Ja.
Kluges Handeln.
Ja, kluges Handeln ist eine bessere Übersetzung. Ja.
Bei Tara sage ich immer, das rechte Bein von Tara ist ausgestellt, steht für kluges Handeln, die kann sofort ohne Hilfe der Hände aufstehen.
Ja.
Die sitzt nicht im vollen Lotus,
ja,
sondern kann sofort aufstehen, wenn Not ist. Ja. Aber sie bleibt auch sitzen, wenn Eingreifen falsch ist. Also das ist wirklich, deswegen braucht man Begleitung und Inspiration. Also sonst kriegt man es in den falschen Hals.
Kurz zurück.
Ja.
Würdest du dich bezeichnen als die zweite Generation deutschsprachige Dhamma-Lehrer?
Also ich würde schon sagen, also ich habe noch von Lehrern und Lehrerinnen gelernt, die in den Anfang des Jahrhunderts und in den 20er Jahren geboren sind.
Ja.
Also im Alter meiner Eltern,
ja,
sozusagen. Mhm. Ja. Und wir sind sozusagen die zweite Generation, die noch fast alle bei Asiaten auch gelernt haben, aber auch schon bei westlichen Lehrerinnen und Lehrern.
Und welche Entwicklung siehst du in der dritten Generation? Was kommt nach euch?
Also ich bin ja auch eine, also ich bilde auch aus,
ja,
weil ich das wichtig finde, dass die Botschaft von einem, also eigentlich der Bodhisattva-Weg, dass der hier bekannt wird und zwar nicht als Selbstoptimierungshybris und Arroganz, sondern zum Wohle aller, zum Wohle aller, zum Wohle aller und nicht nur meiner Partei und meiner Gruppe und so weiter. Mhm. Und das braucht ein positives Verhältnis zu sich, aber auch die Fähigkeit, mit anderen Leuten umzugehen, die ich nicht alle liebe. Deswegen sage ich bei den vier heilsamen Haltungen, spreche ich nicht von Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut, sondern von Freundlichkeit. Liebe ist ein anderer, bedeutet was anderes. Ich muss nicht alle Leute lieben, würde mir echt schwer fallen. Aber ich kann freundlich sein, weil ich kognitiv verstehe, manche Leute haben es schwer und haben keine Umgangsformen. Ja, tut mir leid, ist so wahr. Also nehme ich so wahr. Mhm. Ist meine Perspektive.
Ja. Wo geht's hin mit der Buddha Weg im Westen?
Also ich hoffe, dass viele Leute inspiriert sind, ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Verblendungen und reaktiven Muster und Vorurteile zu erkennen. Und wenn wir da mal bereit sind, dann verändert sich das Zusammenleben. Also es gibt ja selbst in den buddhistischen Lehren diese vier Arten der Motivation und Absicht. Ich übe, um kurzfristig meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das gilt nicht als Buddhist, also das gilt als weltliche Haltung. Geht's mir nur um meins. Und da ist leider ein Teil der Meditationsangebote hier im Westen Selbstoptimierung. Ich will mich besser fühlen. Selbstliebe und all das Zeug. Die erste Dharma-Motivation ist, ich bemühe mich, ich will Dharma üben, um langfristig mehr Heilsames zu bewirken, für mich und andere. Mhm. Dann übernehme ich wenigstens Verantwortung für die Folgen meines Handelns, weil ich ja langfristig was Gutes für mich und andere erreichen will. Aber die dritte Motivation, die wird wirklich spannend dann. Ich will meine Verblendungen erkennen. Mhm. Wer will das schon? Das ist ja, also die meisten schimpfen lieber über die blöden anderen.
Könnte man das vergleichen mit Schattenarbeit?
Genau, ich übersetze das auch oft so. Ich sage, C.G. Jung hat dazu gesagt, den eigenen Schatten erkennen. Also, und das lernt man mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Und deswegen habe ich zum Teil, eine Zeit lang hatte ich den Abspann in meiner E-Mail, was dich berührt hat mit dir zu tun, C.G. Jung. Mhm. Ja, also jetzt lehre ich auch so. Ich sage, wenn euch Leute auf den Wecker gehen, dann guckt mal, was ihr auch dazu beitragt, dass die euch auf den Wecker gehen. Vielleicht mögt ihr einfach so ein Verhalten nicht, weil ihr euch anders verhaltet. Mhm. Oder ihr habt das gleiche Muster. Ja. Ja, manchen Leuten gehen pingelige Leute auf den Geist, weil sie selber pingelig sind oder unordentlich. Mhm. Also in dem Sinne, das heißt nicht, dass die anderen Engel sind. Mhm. Das meine ich nicht. Aber wenn ich nicht meine Haken erkenne, werde ich mich dauernd verhaken mit anderen Leuten. Aber mein Bild ist dann, durch Vipassana-Praxis, durch Achtsamkeit, werden meine Haken zu Gummihaken. Ich verhake mich immer noch, ich habe Gewohnheiten. Biografie kann man nicht wegmeditieren. Und dann verhaken sich halt die anderen. Aber wenn ich einen Gummihaken habe, dann enthaken wir uns wieder.
Und die vierte Motivation?
Die vierte Motivation, ein Leben zum Wohle aller. Mhm. Und das bedeutet nicht nur die eigenen Klischees oder Verblendungen zu erkennen, die eigenen reaktiven Muster, Vorurteile und so, sondern möglichst viele Fähigkeiten zu entwickeln, die mir helfen, mit anderen klarzukommen. Also so wird es erklärt. Befreiung von Verblendungen und dann Fähigkeiten entwickeln wollen, dass ich mit anderen umgehen kann. So, zum Wohle und natürlich zum Wohle aller.
Und das ist dann der Bodhisattva-Gelübde?
Das ist der Bodhisattva-Weg. Und das finde ich so nett, dass die Tibeter sagen, das ist ja schon ein großes Ding. Aber manche Leute sagen, ich finde es ja im theoretisch toll, aber ist mir zu anstrengend. Dann hat der Lama gesagt, du kannst erstmal Wunsch-Wunsch-Praxis machen. Mhm. Ich wünsche mir, dass ich mir das irgendwann mal wünschen kann. Mhm. Und dann irgendwann sagst du, ich wünsche mir wirklich, diesen Weg zu gehen. Mhm. Also ich will es. Limbisches System sagt, ja, bitte. Ja. Aber dann muss ich noch machen.
Und wenn man diese Bodhisattva-Gelübde übersetzen würde mit Glaube zurückzukommen, bis das letzte Lebewesen sicher am anderen Ufer ist. Ne? Bist du bis jetzt in deinem Leben Menschen begegnet, wobei du gedacht hast, ich glaube bei dir, das überfordert mich, ich mache ein Häkchen dran, ich habe dieses Leben, habe ich was anderes zu tun.
Also ich habe auch zum Glück eine wunderbare Interpretation von Heinrich Zimmer gelesen, in seinem Religion und Philosophie Indiens, da schreibt er: Was bedeutet das Bodhisattva-Gelübde? Ich verzichte auf Erwachen, bis alle erleuchtet sind. Er sagt, ich verstehe das so, mir geht's nicht mehr um mein Erwachen. Mhm. Ich will einfach zum Wohle aller wirken, egal wie lange es dauert. Mhm. So. Und das fand ich so einleuchtend, egal ob das jetzt von der Tradition abgesegnet wird oder nicht, es ist meine Motivation. Ja. Ich bleib einfach dran.
Naja, mit dieser Tradition, die Tradition ist ein Reichtum, aber es ist auch eine Begrenzung.
Da ist immer Zeitgeist drin.
Und wir sind nicht von der Theravada-Form in Mahayana, Zen-Formen, tibetischen Buddhismus gekommen, damit, dass wir alles in die Tradition respektiert haben. Wir müssen irgendwie auch aus der Tradition raus.
Ja und nein. Tradition heißt ja eigentlich Überlieferung.
Ja.
Überliefern, das heißt auf keinen Fall... Da auf diesem Text steht genau, wie es gemeint ist. Das ist eine moderne, fundamentalistische, defizient-rationale Haltung. Also das ist nicht altmodisch, wörtlich die Bibel wörtlich zu interpretieren oder die Pali-Schriften, sondern das ist ein moderner Fehler, dass man nur noch an Ratio glaubt, an Definitionen, an Begriffe. Ich meine, protestantisch, sola scriptura, nur die Schrift. Mhm. Das ist falsch. Und das schätze ich, die Haltung der katholischen Kirche, die sagt, wir richten uns nach der Bibel und nach der Überlieferung, die jeweils für die verschiedenen Jahrhunderte oder Zeiten das interpretiert hat. Und so verstehe ich Überlieferung. Ich bleibe in der Tradition, weil ich sie kulturell für heute übersetze.
Wie kommst du da als Feministin dann zurecht mit einer Organisation, der kategorisch Frauen das Amt abspricht?
Du meinst jetzt die katholische Kirche?
Die katholische Kirche, ja.
Ich sage, der Zeitgeist ist langsam. Also der Zeitgeist ist da,
ja.
Aber ich würde sagen, 60% der Bevölkerung in Europa lebt nicht nach der Aufklärung.
Ja.
Die leben in der Vormoderne. Mhm. Ja, mei.
Okay.
Das ist so. Also ich meine, man kann ja Menschen nicht zwingen, mündig zu werden und sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Das ist ein großer Anspruch. Und ich denke, Demokratie funktioniert auch deswegen so wackelig, weil eben über die Hälfte der Bevölkerung also ich meine, ich schätze das, gar nicht in der Lage ist, die Perspektive von jemand anders zu erkennen oder wahrzunehmen.
Und da kommt dann dieser Buddha-Weg im Westen.
Ja.
Muss der Übersetzungsschlag oder der Neuformweg durch die Aufklärung schaffen.
Ja.
Und stoßt dann jetzt auf eine rasant entwickelnde Technologie, die macht, dass wir echt in eine andere Welt leben als vorher. Wir können jetzt Sachen mit Chemie lösen, die, worüber wir früher nicht mal nachdenken konnten. Ja. Wir wissen jetzt Sachen über das Funktionieren von dieses Körper, wovon wir früher nicht mal hätten träumen können. Wie kommt der Buddha-Weg dadurch? Ja, und dann künstliche Intelligenz und so weiter. Wie siehst du das?
In Anführungszeichen bitte. Das ist nicht intelligent, das ist künstliches Rechnen.
Ja.
Gut. Aber also mich hat der Mahayana-Buddhismus, das war ja mein Einstieg in Dharamsala 1977, Leerheit und bedingtes Entstehen. Alles, was wir sagen können, ist vorläufig. Konventionelle Wahrheit. Mhm. Die Dinge, die Menschen, die Zusammenhänge, kann man nicht eins zu eins beschreiben. Alles, was es gibt, ist leer von dem, was wir drüber denken. Wir haben Konzepte und, das finde ich genial, konventionelle Wahrheit, das ist eine Abstimmung unter Leuten in einem bestimmten kulturellen Rahmen, hat man sich darauf verständigt, dass man das so und so nennt und so interpretiert. Das heißt, für mich war da plötzlich die Tür auf. Gedanken gibt es. Es gibt Lehren, es gibt Übungen, aber die sind nie eins, beschreiben nicht eins zu eins das, was damit gemeint ist. Wie es im Zen heißt, Lehren und Übungen und Worte sind Finger, die auf den Mond zeigen. Und das war meine Grundausbildung. Von daher, wenn mir jemand sagt, aber steht im Pali-Kanon und so, dann sage ich, ja, mei. Wann ist der aufgeschrieben worden? Mhm. 300 Jahre nach Buddhas, also was erstmal Sanskrit, wie auch immer, also 300 Jahre nach Buddhas Tod. Mhm. Wobei mündliche Lehren in der Regel präziser sind als abgeschriebene, weil da Fehler drin sind. Und die Leute dann die Fehler verbessern, aber nicht wissen, was sie machen. Also ich habe da kein Problem. Und ich sage, ja, das ist der Zeitgeist von damals. Ich finde auch interessant, dann Chandragirti oder wie die anderen Mahayana-Autoren heißen, die dann im 3., 4. oder Nagarjuna im 2. Jahrhundert nach Christus gelehrt hat. Also ich finde die späteren Lehren auch total spannend, die das wieder kulturell übersetzen für ihre Zeit. Und von daher fühle ich große Freiheit, aber im Austausch mit anderen Lehrern und Lehrerinnen. Mhm. Also nicht, ich kann nicht alleine den modernen Buddhismus erfinden. Das gibt's Leute, die das denken, sie könnten das, und mit denen streite ich. Liebevoll, aber sehr klar, sagt, das kannst du nicht alleine, das geht nicht. Auch die Aufklärung ist nicht von einer Person erfunden worden. Das ist eine Diskussion, weil wir verschieden sind. Und wir müssen miteinander reden, wir müssen zuhören und wir experimentieren. Aber immerhin, 2500 Jahre haben die Lehren immer noch Leute inspiriert. Also das finde ich schon toll.
Der Buddha inspiriert gerade enorm. Also du kannst nicht zum Friseur gehen, ohne ein Buddha zu sehen.
Möbelhöfner hatte vor 20 Jahren einen riesen Buddha-Banner an seiner Möbel, an seinem Möbelhaus. Wenn ich zu Pflanzenkölle gehe, gibt's Buddha-Statuen neben den Putten.
Ich denke, dass es am Moment mehr Bildnissen, also auf jeden Fall in der öffentlichen Raum und kommerziellen Raum, gibt es mehr Bildnissen von der Buddha als von Jesus von Nazareth.
Mir hat mal ein tibetischer Lama, der Internet guckt, gesagt, der Dalai Lama ist jetzt beliebter als der Papst. Haben sie eine Umfrage gemacht?
Da bin ich neugierig. Das kann man bei Google relativ einfach schauen.
Hat er gesagt, hat er gemacht.
Ja. Es ist schön, mit dir zu reden.
Nee, ist auch schön, über diese wunderbaren Lehren hier im Westen zu reden, weil das ist so ein Schatz. Und es gibt so viel Offenheit dafür. Also ich staune immer wieder. Es kommen schon die Kinder derer, die bei mir Kurse gemacht haben. Und doch, das ist echt gut. Es hilft mir. Also, und es geht ja nicht drum, es gibt ja keine authentische Praxis des Buddhismus. Es gibt nur die Praxis von den Menschen, die sich dafür interessieren und die das schätzen und die es ausprobieren. Also so.
Ich habe noch ein, noch ein Thema, wo ich sehr neugierig bin, wie du das siehst oder was du damit tust. Der Vortrag Satipatthana Sutta, was ja die Grundlage für die Vipassana-Praxis ist, hat ein Refrain oder Kehrvers. Und da kommt also nach jeder Übung kommt dieses Refrain und das Refrain sagt, darfst weiter üben, indem er innerlich zum Beispiel seinen Atem, sein Atem wahrnimmt, ne, oder seine Körperhaltung oder seine Handlung wahrnimmt, oder er verweilt, indem er äußerlich wahrnimmt, oder indem er innerlich und äußerlich wahrnimmt. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen von wie man das dann übersetzt. Und eine von die Strömungen ist innerlich, das ist mein Körper, meine, mein Atem, meine Gefühle, und äußerlich ist das von dir oder weiter der ganze Form. Und innerlich und äußerlich ist dann der in der Interaktion.
Okay.
Und wenn wir das als Vipassana sehen, na, dann ist für die meisten Menschen denken bei Vipassana an, du sitzt alleine auf dem Kissen, in einem Retreat, aber du redest nicht.
Ja.
Und du musst das selber machen.
Ja.
Und da ist ein Gregory Kramer zum Beispiel, der Einsichtsdialog eingeführt hat, was ich eine sehr schöne Initiative finde. Wo siehst du Vipassana in, du nimmst die Vipassana in anderen oder Vipassana in dich selbst und anderen? Wo sind wir da mit der Praxis?
Also ich bin da inspiriert von einem deutschen Philosophen, Lambert Wiesing, der so Phänomenologe ist, und der hat gesagt, er nimmt jetzt einfach die Begriffe, die wir haben, und sagt, Leib und Seele ist für die Innenperspektive, erste Person Singular. Beobachten ist, dafür verwende ich Körper-Geist, für die Beobachterposition, dritte Person, ja, Singular. Und ich übe beides. Also mich spüren, aber mich auch von außen beobachten, aber nicht eins gegen das andere ausspielen. Es nützt nichts, wenn ich nur mich spüre, meine Körperempfindungen, meine Grundgefühle, meine reaktiven Emotionen, meine Grundstimmung, meine Gedanken, sondern ich muss die auch mit einer gewissen Distanz bemerken und unterscheiden, also was hilfreich und was nicht hilfreich ist, ja. Und dann kommt die Interaktion. Und da muss ich flexibel sein, dass ich mich spüre, aber auch die andere Person mitkriege. Und das ist ja dann wieder ein Beobachten, weil ich bin ja nicht, ich kann die andere Person ja nicht von innen spüren. Also ich spüre mich, ich beobachte mich, ich beobachte dich, und dann gibt es, und das finde ich, kann man nicht wirklich sehr gut beschreiben mit Worten, aber das lernt man durchs Meditieren, dass man Dimensionen in sich und anderen wahrnimmt, die unterhalb des Begrifflichen sind. Also, und ich sage immer, deswegen sind Beziehungen das ganze Leben. So interpretiere ich die Aussage des Buddha zu Ananda, als er sagt, Ananda sagt, Meister, Beziehungen sind das halbe Leben. Sangha ist das halbe Leben, das halbe spirituelle Leben, sagt. Nein, nein, Ananda. Beziehungen, Sangha, Kalyanamitrata und so weiter, sind das ganze spirituelle Leben. Und ich erlaube mir, das so zu übersetzen, ohne Beziehungen gibt es keinen spirituellen Weg. Weil wir in den Beziehungen lernen, das, was wir auf dem Kissen spüren, mitkriegen, auszuprobieren, wie das sich auswirkt auf die Begegnung mit anderen. Und das ist ja ein dauernder Wechsel von beobachten, spüren, beobachten, spüren, beobachten, spüren, aber auch Vertrauen auf diese prärationalen Dimensionen, also Verbundenheit, das ist zwar ein Wort, aber das, was es bedeutet, ist jenseits von Worten. Also ich fühle mich verbunden, ja, ich, ja, wie auch immer. Also so. Und das lernt man nur mit anderen Menschen.
Und wie integrierst du das in deinen Seminaren oder Retreats?
In
welcher Form hat das?
Dauernd sage, wir brauchen Beziehungen wie die Luft zum Atmen. Und in meinen Kursen gibt es immer nachmittags freiwillig eine Stunde Fragen. Also in einer kleinen, da teilen wir dann den Kurs in 3, 4 Gruppen auf, je nachdem wie groß er ist, 8 bis 10 Personen, die dann nachmittags eine Stunde lang zum Beispiel Fragen an mich stellen können. Ich sage, alles, was nicht zu persönlich ist, also was zu persönlich ist, geht ins Einzelgespräch. Aber was sozusagen öffentlich gefragt werden kann, Sitzhaltung, Inhalte vom Vortrag oder sowas, das macht man in der Gruppe. Und auf Anregung einiger Schülerinnen machen wir inzwischen auch Kreisgespräch. Ja, also wo dann eben nicht diskutiert wird, sondern eben diese Kreisgesprächform. Und das machen wir dann freiwillig. Also niemand muss beides machen. Und die lieber Kreisgespräch machen, machen mit meiner Assistentin Kreisgespräch und mit mir eher die inhaltlichen. Manchmal dann ein Tag so, ein Tag so. Und ich sage, bitte, wählt euch eine Person als Tandem zum Austausch zwischen den Kursen. Und ich hänge dann immer einen Zettel raus und schreibt, wer einen Tandempartner sucht, Partnerin, schreibt euren Namen drauf. Ich lose die aus unter Absingen des Tara-Mantras, dann wählt Tara die Paare. Und dann empfehle ich lokale Gruppen, wo mindestens 2, 3 Leute abwechselnd die Verantwortung für den Abend haben. Dass es nicht an einer Person hängt, klappt nicht immer. Wenn eine Lehrerin vor Ort wohnt, ist es halt dann nicht mal die Lehrerin, die das leitet. Aber im Prinzip lokale Gruppen. Und manche machen Meditation zusammen und hinterher trinken sie Tee. Andere lesen zusammen eins meiner Bücher und besprechen das dann. Wie verstehe ich das und so. Also ich sag, alleine zu Kursen kommen reicht nicht. Allein zu Hause meditieren reicht nicht. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ihr müsst lernen, das sage ich, ihr müsst. Ihr müsst lernen, mit anderen Leuten über das, was ihr erlebt beim Meditieren, zu sprechen. Und was ihr versteht, weil das ist Teil der kulturellen Übersetzung des Buddhismus für unsere Zeit. So.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir für die wirklich sehr inspirierenden Fragen, weil also von alleine komme ich nicht auf diese ganzen Gedanken. Ich finde es sehr schön. Sehr anregend und sehr, ja, inspirierend.
Wie können Menschen mit dir üben? Wie bist du zu finden?
Ich habe eine Homepage mit meinem Namen, wo eben meine Termine drauf sind. Allerdings mache ich seit der Corona-Zeit weniger. Und das war für mich der Anlass, also es war eine Vollbremsung, weil natürlich völlig unklar war, welche Kurse stattfinden können und welche nicht. Jedes Bundesland hatte andere Regeln in Deutschland und so. Und dann habe ich, da ich ja schon 5 Frauen, also 3 voll ausgebildet habe, die sind selbstständig, die können machen, was sie wollen, und 2 weitere teilautorisiert habe, die übernehmen alle Kurse. Also die Zentren, die kannten die ja alle, weil wir haben immer zu zweit unterrichtet. Das heißt, alle Zentren kannten mich mit einer Assistenz. Und die machen das weiter und werden akzeptiert. Ich mache jetzt nur noch 6 Wochenenden im Jahr und begleite manche Gruppen, die sich lokal treffen, wenn sie einen Studienkurs haben, mal mit einer Zoom, mit einem Zoom-Nachmittag oder so. Ich schreibe weiter Bücher und begleite auch einzelne Schülerinnen telefonisch.
Okay.
Und außerdem gibt's auf meiner Homepage mit Christa Spannbauer, die interviewt mich seit 2 Jahren, machen wir Podcasts immer zu einem Thema. So die gesamte Bandbreite. Da kann man mich auch nochmal hören. Und mit der geleiteten Übung. Und ja, so. Also ich bin nicht mehr, also bedauern natürlich auch viele, aber ich finde es zu anstrengend. Außerdem werde ich 74 im Sommer, also ein bisschen weniger tun ist auch nicht schlecht.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Da.
Und wir danken unserer Technik. Ohne die geht gar nichts. Also ich meine, wir können uns unterhalten, aber niemand könnte das hören. Dankeschön.
Danke, Melanie.
Ja. Gong, 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 gong.
Vipassana-Jetzt Podcast. Ich hoffe, dass das Gespräch dir was gebracht hat, dass die Zeit sich gelohnt hat Wenn ja, würde es mir freuen, wenn du das Kanal abonnierst, wenn du es weiterempfiehlst. Fragen oder Feedback kannst du auf vipassana-jetzt.com/podcast stellen. Was dir erwartet auf dieses Kanal ist im wöchentlichen Wechsel ein kurzer Vortrag, ein halbes Stündchen oder ein langeres Gespräch mit Menschen, die in irgendeiner Form was mit Vipassana zu tun haben. Ich freue mich auf diese gemeinsame Entdeckungsreise. Sei der Segen, der du bist, und lass es dir gut gehen.